liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe Herzblut Eishockey, der DEL2 Podcast und heute tatsächlich mal wieder zu dritt. Ich habe mich auch mal wieder bemüht, mit dabei zu sein. Thomas und Denise, erstmal schönen guten Abend.
Guten Abend, Felix.
Servus, Gude und hallo und ich haue gleich einen raus. Im Keller brennt noch Licht, wenn auch gleich im Moment mehr so als Funsel, denn so als Deckenfluter, falls man versteht, was ich meine.
Nicht ganz, nein.
Nicht ganz. Es brennt ein kleines Fünkchen Hoffnung im Bayerischen, weit unten an der Dreihelmenstadt. Ein neuer Trainer ist endlich da, nach 6 Pleiten in Folge. Wird aber auch Zeit, dass mal der Bock jetzt umgestoßen wird. Felix?
Ja, das auf jeden Fall. Erstmal ganz kurz zu deiner Überleitung. Also du weißt dann, dass sie nicht gut war, wenn man sie erklären muss.
Ja.
Heiko Vogler übernimmt das Amt als Cheftrainer, war davor U20-Coach im DNL-Team des Augsburger EVs, hat auch regelmäßig die AIV Panther, also das DEL-Team, mittrainiert, durfte da Trainings leiten. Und ich habe mich da jetzt einfach mal so ein bisschen schlau gemacht, wer Heiko Vogler eigentlich ist. Heiko Vogler, so wurde es mir aus Augsburger Kreisen zugespielt, ist ein Trainer, der unheimlich auf ein Teamgefüge achtet, der das auch haben will und haben möchte und alles dafür probiert, das auch zu bekommen. Und das tatsächlich ist das, was Landshut jetzt braucht. Das ist das, was ich von Anfang an schon gesagt hatte, das fehlt mir in Landshut noch so ein bisschen, das wirklich, dass es eine Mannschaft ist. Und ich glaube, dafür ist Heiko Vogler gerade der Richtige. Und er ist laut eigenen Aussagen aus Augsburg auch einer, der sich mal Sachen anschaut, 1, 2, 3 Mal. Dann probiert das einmal freundlich über normale Kommunikation und dann ist der Ofen aus. Und ich glaube, auch das braucht Landshut jetzt.
Ja, dieser Typ Feuerwehrmann, der wäre jetzt tatsächlich nicht ganz so verkehrt. Generell finde ich die Lösung sehr spannend. Ist, eigentlich ein sehr junger Trainer, sowieso. Generell ist es auch gut, wenn man da neue Wege geht, anstatt jetzt die üblichen Verdächtigen wieder ins Spiel zu bringen. Nach allem, was man da hört, war sogar mal Peter Dreiseitel im Gespräch. Der hätte ja Zeit gehabt. Da wäre es wahrscheinlich eher der Name gewesen und so von dem, was du gerade erzählst, eigentlich fast schon das Gegenteilige gewesen. Nochmal, wir haben ja auch schon, als wir über Kaufbeuren gesprochen haben, gesagt, das ist wichtig, dass ein Standort sich irgendwo wiedererkennen kann. Und Landshut lebt halt davon, dass es eine Eishockeystadt ist, dass es sehr viele Eigengewächse auch wirklich immer wieder mit nach oben bringt. Und das musst du halt auch mit da einbauen. Und da ist sowas, denke ich, absolut der richtige Weg.
Total. Und wenn man jetzt halt einen Fakt bedenkt, Heiko Vogler hatte, glaube ich, Denise, korrigiere mich, aber ich glaube, einen Vertrag bis 2024.
Kann ich noch mal nachgucken, auf alle Fälle war er länger als über die Saison hinaus. Ob
richtig,
jetzt 23 genau, oder 24, muss ich nachschauen.
Nee, ich habe es jetzt gerade auch nicht ganz im Kopf, aber das ist erstmal der erste Fakt. Das ist eine langfristige Planung und das passt auch zu Heiko Vogler. Heiko Vogler plant selber sehr, sehr langfristig. Der ist nach Augsburg gegangen, in die U20 und hat erstmal quasi in den kompletten Augsburger e.V. seine Handschrift reingemacht. Da wird von der Lauflernschule bis hoch in die DNL überall dasselbe trainiert. Er wollte einen Stamm haben, auf dem das alles aufbaut. Und das passt auch zu Landshut. Landshut arbeitet viel mit jungen Spielern. Ihr habt letzte Folge Pertur angesprochen. Der ist 16, der war im Sommer im Perspektivcamp. Und jetzt kommt jemand, der U20 trainiert hat. Wer kann besser mit solchen Spielern umgehen wie so ein Trainer? Und das ist jetzt die Zukunft von Landshut. Ich erwarte garantiert nicht, dass die nächstes Jahr Meister werden. Aber ich glaube, für die langfristige Entwicklung ist das der komplett richtige Schritt, wenn du dann das Know-how, was du vielleicht auch in der DEL gesammelt hast, dann als Cheftrainer in der DEL 2 umsetzen kannst und dann auch in den Stammverein übertragen kannst, was bis ganz runter in die Lauflernschule geht, dann hast du da auch einen nachhaltigen Effekt, dass wir eben auch in 15 Jahren immer noch Eishockey-Nachwuchs haben, den wir vielleicht irgendwann mal nach Nordamerika schicken.
Dass das Landshut kann, hat man ja schon in der Vergangenheit auch gesehen mit dem Nachwuchs. Und es ist im Übrigen im Vertrag bis April 2023.
Danke.
Nicht dafür. Ja, aber auch wenn er jetzt neu da ist und auch sicherlich jetzt die Niederlagenserie von Landshut da ist, muss man auch schauen, er ist jetzt neu, muss aber sich auch erstmal eingewöhnen, muss schauen, wie es jetzt mit den Spielern ist. Ich weiß jetzt nicht, ob man schon jetzt sofort in den nächsten in der nächsten Woche, ein, zwei Wochen die Riesenwunder sehen kann. Wünschenswert ist es für den Club. Man muss dann einfach aber schauen. Und gerade, wie du sagst, das Teamgefühl aufbauen, das geht ja nicht von jetzt auf gleich.
Aber ich glaube, es ist einfacher, in zwei Wochen ein Teamgefühl aufzubauen. Das kannst du einfach über Abende, wo du einfach zusammensitzt bei Limo Spanferkel etc.
pp. Ist jetzt gerade mit Corona aber auch nicht ganz so einfach.
Ja, ja. Mit Sicherheit, da muss man das halt irgendwie, wird es mit Sicherheit
an der Isar,
ist auch schön. Ja, irgendwelche Lösungen finden. Aber ich glaube, es ist einfacher, da ins Team wieder ein Gefüge reinzubekommen. Vor allen Dingen hat er es in Augsburg ja auch geschafft, wie spielerisch der Mannschaft seinen Stempel aufzudrücken, dass es an der individuellen Klasse in Landshut nicht fehlt. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich meine, Pfleger, Schwarz, Hult, du kannst ja jetzt eigentlich den halben Kader aufzählen, die wirklich stark sind, wo es aber halt einfach so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob es an der Harmonie liegt oder was auch immer, aber ich glaube, da jetzt einfach mal zwei, drei Wochen ins Land ziehen lassen und dann hat man da mit Sicherheit auch nochmal einen anderen Blick drauf. Und ich bin ja auch immer so ein bisschen Fan so von Motivationsspielchen. Und ich glaube auch, jemand, der mit jungen Menschen arbeitet, kennt auch da Wege, das dann auch in dann quasi den Profibereich zu übertragen. Ich meine, das ist auch seine erste Profistation, dann wirklich im Seniorenbereich als Trainer. Für ihn natürlich auch schwierig. Gibt auch Negativbeispiele, wie das enden kann. Aber natürlich, denke ich, hält Landshut schon viel von ihm, sonst wäre der langfristige Vertrag nicht da.
Aber schau mal, Felix, du hast natürlich, wenn du als deine erste Profistation anfängst, dann hast du natürlich auf der einen Seite ist schwer, dich vielleicht doch gegen so ja, gestandene Spieler wie auch ein Pfleger, Hult und Co. zu behaupten. Auf der anderen Seite, du bist natürlich auch ein unbeschriebenes Blatt. So, das heißt, du gehst völlig unvorbelastet da rein und kannst jetzt versuchen, dir den Lockerroom auf deine Seite zu ziehen, indem du sagst, so, jetzt gucken wir mal, wie wir hier als Einheit zusammenwachsen. Schwamm drüber, Saisonstart war scheiße. Er hat natürlich auch das Plus, dass er nicht mit dem Rucksack durch die Gegend rennen muss und sagen, naja, den Kader habe ich so zusammengestellt. Hat er eben nicht. Aber auf der anderen Seite, so viel Zeit hat er eben halt auch nicht mehr, um dass die Ergebnisse jetzt langsam dann mal kommen.
Ja, zu der Geschichte mit den gestandenen Spielern, da kann ich nur eins zu sagen, auch wenn es jetzt kostet. Ober sticht unter und am Ende ist er der Trainer. Und wenn die Spieler nicht spuren, setzt er sie auf die Tribüne, dann ist das so. Und auch einem 34-jährigen gestandenen Ex-DEL-Spieler kann man sowas vielleicht auch mal antun, dass der vielleicht auch mal zwei, drei Spieler auf der Tribüne sitzt und vielleicht drüber nachdenkt, ob sein Verhalten richtig ist oder nicht. Unterm Strich, wenn der Trainer was sagt, das ist genauso wie bei unseren Hörern im Job, wenn der Chef was sagt, dann ist das so. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, das sei dahingestellt, aber unterm Strich sind das alles Profis, die spielen wollen und die gewinnen wollen und der Trainer wird wohl wissen, was er da macht.
Ja, ich schließe das mit einer Phrase, ich weiß nicht, ob das jetzt was kostet, Recht haben und Recht bekommen sind zwei Paar Schuhe. Oh. Weißt du, was ich damit sagen will? Also ja. Klar, du hast recht, rein disziplinarisch, wenn der Cheftrainer sagt, ist jetzt so, dann ist das so, aber welche Akzeptanz findet das? Welchen fruchtbaren Boden trifft das? Das ist die Sache. Und folgen sie dir dann? Oder folgen sie nur, weil sie per Ordre de Mufti dazu aufgerufen wurden? Das ist die Sache. Aber, wie gesagt, dafür hat er jetzt lange genug Zeit. Wenn man einen Platz runterschaut, also viel weiter runter, kann es ja gar nicht mehr gehen. Also es geht fast nur noch bergauf. Für Landshut.
Ja, ja. Ich glaube aber auch, wenn man die letzten Jahre sich anguckt, die Erwartungen durch den Kader waren jetzt in Landshut natürlich extrem hoch. Aber wenn man jetzt auch beispielsweise Freiburg nimmt, Bayreuth nimmt, Tölz nimmt, wie lange sie im Endeffekt gebraucht haben, um dann Richtung Playoffs zu kommen, könnte man Landshut so rechnerisch zuschreiben, nächstes Jahr wäre es dann jetzt soweit, wenn man einfach so ein bisschen Vergleiche zieht, wie lange hat es bei Freiburg gedauert, nach dem Aufstieg aus der Oberliga, wie lange bei Tölz etc. pp. Wer müssten sie jetzt theoretisch noch nicht? Klar, vom Kader her müssen sie, Punkt. Aber so einfach von der Laufbahn her weiß ich nicht, ob die Erwartungen vielleicht auch einfach ein bisschen
ja, aber unterschätzt mal das Umfeld nicht. Also wie gesagt, Eishockey statt Landshut, da hast du ganz andere Anforderungen wie an einem anderen Standort. Also ich glaube nicht, dass man da ewig lang Zeit in die Lande streichen lässt und sagen, naja, jetzt schauen wir mal, wo wir da in ein paar Jahren stehen. Also du hast jetzt vor ein paar Wochen hast du ein richtig tolles Stadion eröffnet. Man, jetzt, wo du ohne Zuschauer spielst, hat es auch was Gutes. Da kannst du das Stadion nicht mehr leer spielen. Das muss man dazu auch noch sagen. Aber wie gesagt, eine Erwartungshaltung ist ja auch da, weil gerade das Thema Logen, Sponsoren etc., also die kannst du, glaube ich, auch nicht ewig lange hinhalten.
Jetzt auch mit der neuen Halle und ich glaube, jeder Club, der in der DL2 spielt, will auch mitspielen und nicht unten in den Playdown-Rängen rumkrebsen. Klar, der Aufsteiger hat sicherlich erstmal andere Ambitionen, sondern da ist es immer ganz klar der Klassenerhalt und vielleicht auch im zweiten Jahr, aber mitspielen wollen sie alle. Die werden jetzt nicht sagen, wir wollen Meister werden, das auch nicht. Aber mitspielen, Playoffs, das ist, denke ich, für alle Clubs das Ziel.
So, unter anderem auch noch für einen Club, der noch eins drunter rangiert. Ich ziehe jetzt mal meinen Flop der Woche vor. Ich habe ganz viele Flops der Woche. Ich greife schon mal vor hier. Das ist ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ein Flop der Woche, der betrifft den Tabellennachbarn, der geografisch nördlicher angesiedelt ist, tabellarisch weiter südlich, nämlich die Selber Wölfe. Und zwar, schöne Grüße nochmal hier in dem Bereich nochmal an den Hörer Chris, der noch drunter geschrieben hat, unseren Kommentar von mir, schreibt da Hashtag Kooperation kann auch Spaß machen. In dem Fall macht sie das nicht. Die Kooperation zwischen den Steelers und den Selber Wölfen, die würde ich jetzt mal sehr in Frage stellen nach zwei Personalentscheidungen, die diese Woche oder die vergangene Woche getroffen sind. Erstens Fabian Rybnicki, der auch diese Saison schon, schieß mich tot, 15 Mal in der DEL gespielt hat für die Steelers, geht jetzt aus Perspektivgründen nach Kassel. Soweit so gut für Kassel, war aber eigentlich geplant als Kooperationspartner oder für den Kooperationspartner auch selbst. Also minus eins, ein Spieler schon mal weg. Maximilian Männer, der auch schon diese Saison des Öfteren aufgelaufen ist für die Wölfe, der wird jetzt ohne weitere Gründe für den kompletten Rest der Saison verliehen, ausgerechnet, könnte man jetzt aus selber Sicht sagen, nach Bayreuth. So, der Dritte im Bunde, Robert Kneißler, hat bis jetzt keine einzige Minute auf dem Eis gestanden für die selber Wölfe. Das heißt, diese Kooperation ist quasi jetzt schon wieder vom Tisch. Also so macht das keinen Spaß, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt Wölfe-Fan wäre, ich würde mich da ganz schön veräppelt vorkommen.
Also das ist die Woche sicherlich sehr unglücklich für selbst gelaufen.
Absolut.
Ich meine, es gibt in der Liga noch mehr Clubs, die zwar Kooperationspartner haben, wo aber keine oder ja wenig Spieler in der DL2 spielen. Es gibt auch andere Beispiele. Aber selbst hat es natürlich härter getroffen. Ne? Also gerade auch nach der langen Corona-Pause. Für Bayreuth eine Verstärkung, auch mit einer kurzen Bank. Ganz klar, für Kassel ebenso eine Verstärkung. Aber die Wölfe sind da ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Die sind dann wirklich in den Allerwertesten gekniffen. Vor allen Dingen die eine Begründung, die verstehe ich nicht. Ich möchte mehr Eiszeiten, ich möchte Entwicklungspotenzial. Du hast ja beste Positionen gehabt, wirklich auch zu spielen. Also die Position des Spielers zu sagen, naja, der Standort Kassel gibt mir auch was, um Gottes Willen, dagegen möchte ich gar nicht sagen. Aber aus Sicht des selber ist das mal so richtig übel gelaufen. Wenn du dann am letzten Freitag den selber Coach gehört hast, der war ja zwischen den Zeilen, der war richtig resigniert. Also auf der einen Seite, du weißt ja schon, naja, was gibt denn die Personaldecke noch groß her am Spielermarkt? Du bist Letzter, was sind die ersten Reflexe? Die ersten Reflexe sind, ich hole mir einen neuen Spieler. Naja gut, mit Pfandhoch haben sie jetzt einen fünften Kontingentspieler im Kader. Das heißt, einer sitzt eigentlich immer, wenn nicht einer verletzt ist. Das heißt, da kannst du auch nicht mehr viel reagieren. So, und so ganz günstig wird er auch nicht sein. Oder wie der Felix immer sagt, wenn du Wurst sein willst, spielt er auch nicht. So, was machst du? Trainer ist er selber, entlassen will er sich nicht. Tendenziell finde ich es auch immer gut, wenn man am Trainer festhält. Das heißt, eigentlich musst du dich jetzt schon, ich meine, als Aufsteiger kämpfst du eh von Spieltag 1 an gegen den Abstieg. Das ist klar. Dennoch, wir sind wieder beim Thema Motivation. Du musst ja irgendwie Impulse auch von außen setzen. Was kannst du machen? Viel geht nicht. So irgendwelche Spaßcamps gehen gerade nicht. So ab auf das Oktoberfest läuft nicht. Was willst du machen? Einen Co-Trainer holen? Viel mehr ist eigentlich im Moment gar nicht drin.
Aber mit dem Co-Trainer hast du jetzt auch nicht mehr Spielerpotenzial, ne?
Also nee. Nee. Du kannst einfach nur einen Impuls von außen holen und dich jetzt schon frühzeitig auf die Playdowns einstellen.
Übel. Ja, erstmal jetzt nochmal so ein bisschen auf die Geschichte Bietigheim. Ich habe da eine, ja, auch eine ganz deutliche Meinung, die ich jetzt natürlich ein bisschen runterschrauben werde, so für die Hörer. Aber es ist natürlich, du setzt dich vor der Saison, setzt du dich zusammen an einen Tisch, handelst Papiere aus und Kooperationsbedingungen etc. pp. Und dann Verträge mit Füßen, was heißt mit Füßen treten, das ist vielleicht ein bisschen zu hart ausgedrückt, aber dass dann einer von beiden sagt, nö, wir geben jetzt den Spieler mit der Förderlizenz an einen direkten Konkurrenten von euch, weil die nehmen uns das Gehalt ab, ist halt, ja, ich würde es jetzt einfach mal diplomatisch ausdrücken, schwierig. Weil man hätte ja mit Sicherheit auch mit selbst sprechen können, ob diese Leihe nicht vielleicht einfach mit selbst stattfindet, anstatt mit Bayreuth. Wenn es Bietigheim tatsächlich einfach um den monetären Aspekt gegangen ist, dann findet man da auch mit Sicherheit Lösungen. Aber so ist das halt Käse und ich glaube auch nicht, dass Selb da dran interessiert ist, nächstes Jahr dann so eine Kooperation noch weiterzumachen. Weil auch gerade, ich glaube, Evan Wenninger, den habe ich jetzt schon lange nicht mehr auf dem Spielberichtsbogen gesehen. Ich weiß nicht, ob der auch immer noch außer Gefecht ist, aber ich denke da ein Leon Brava, der vielleicht auch mal mit reinkommen könnte, was ich mir persönlich wünschen würde. Ich habe den aber weder in der DEL noch in der DEL 2 auf irgendeinem Spielberichtsbogen mal gesehen.
Ja, der hat schon noch in der DEL mal kurz gespielt. Also das ging zwar nicht so besonders gut aus. Das eine war gegen Mannheim, da hat er sich ein paar Eier gefangen. Und das andere Spiel ist er reingekommen, das war gegen Bremerhaven. Da haben sie, glaube ich, 8 oder 9 kassiert. Also das war auch nicht wirklich schön. Aber hat er nochmal für Memmingen gespielt in der Oberliga. Fairerweise muss man natürlich sagen, aufgrund des vielleicht des unerwarteten Aufstiegs beiderseits, Kooperation kam ja auch sehr kurzfristig zustande. Das heißt, ich weiß nicht, ob man da wirklich von einer Wunschheirat sprechen kann. Es war halt gerade mal das da. Das hat sich so beidseitig angeboten. Die einen hoch in der DEL, die anderen hoch in der DEL 2. Na, wollt ihr nicht? Na gut, können wir, machen wir. Und dann guck mal, ob es dann passt. Aber ich sag mal, Verträge sind halt wirklich auch zum Vertragen da. Und wie du es schon angesprochen hast, so schnell ist da nichts mehr mit Vertragen. Glaube ich nicht. Also das läuft wirklich nicht gut. Aber immerhin positiv. Heute hat man gepostet, oder ich interpretiere das so, man investiert in Steine statt Beine, die Wolfsbau GmbH, die investiert in die Netsch Arena. Neue Logen sind geplant, Beleuchtung, Anzeigetafel etc. Das kommt zwar dann dementsprechend von einem, ich sag's jetzt dann mal, ja, Investor, Zahlungsgeber etc., aber für den Standort eine super Sache.
Das auf jeden Fall, um nochmal kurz auf die Kooperation zurückzukommen. Es gibt auch Standorte in der DEL 2, die keinen Kooperationspartner haben.
Absolut.
Wo aber de facto eine Kooperation super funktioniert. Ich gucke da nach Augsburg, die dann sagen, okay, wir haben momentan einfach keinen Platz für Dennis Miller und Sami Kabutli. Tölz, seit letztem Jahr im Endeffekt super angespannte Personalsituation und auf einmal funktioniert es und da waren auch noch der ein oder andere Augsburger dann im Gespräch, wo Augsburg dann nochmal gesagt hat, okay, dem geben wir jetzt doch eher nochmal die Chance in der DEL, sich zu beweisen, bevor wir ihn in die DEL 2 schicken. Aber die haben keinen Vertrag miteinander und da funktioniert es wunderbar. Warum funktioniert es dann bei Vereinen nicht, die wirklich einen Vertrag miteinander haben und dann werden die Spieler abgegeben? Und Denise, jetzt muss ich alles, was ich angesammelt habe, muss ich jetzt auch mal dran nennen. Du hattest, glaube ich, vorher gesagt, dass es auch Kooperationen gibt, wo auch wenig ja, rumgeschoben wird, wo die Spieler meistens in der DEL sind. Aber Harry hat ja letzte Woche auch gesagt, was ja mitunter auch einfach an den Testprotokollen liegt. Wahrscheinlich ist das auch einfach ein logistischer Aufwand, dass die Spieler dann gar nicht zeittechnisch es schaffen würden, zum Spielbetrieb mit da zu sein. Weil wenn ich einen Spieler habe, der nur ein Spiel ausfällt und ein Spieler muss davor 2 Tage in Quarantäne oder in Isolation und testen, bis das PCR kommt, ja, dann ist der Spieltag wieder rum. Ich glaube, dass auch da darauf zurückzuführen, dass es momentan mit der Kooperation generell schwierig ist. Aber das mit Bietigheim...
ist aber schwer zumindest ganz stark. Ja.
Ja.
Nennen wir das mal logistische Herausforderung, aber man sieht ja auch, ich glaube, wir haben das schon x-mal thematisiert, an dem Beispiel Weißwasser Berlin, die beiden Goalies plus Rosmi, das geht schon mit der entsprechenden Planung. Und der Harry hat letzte Woche, Harry Lange, Trainer von Bad Nauheim, gesagt, dass es wirklich effektiv, geräuschlos und einfach geht bei der Kooperation zwischen Bad Nauheim und den Kölner Haien, wo man sich dann mal aushelfen muss, darf, kann und wo das auch einfach funktioniert. Klar, diese Testereien, diese ganzen Corona-Protokolle, die stehen da ja auch noch aus, aber unterm Strich, da gewinnen ja beide von, wenn man das mit Sinn und Verstand löst.
Und dazu kommen auch noch die vielen Spiele, ne? Also jetzt ein viele Dienstagsspiel, der DEL nicht anders, dann ist die Olympiapause zwar, aber
richtig. Ne?
All das kommt ja irgendwie am Ende zusammen. Ne? Aber gut, wir werden sehen, wie es weitergeht.
So ist das. Ja, ich habe ja schon angekündigt, ich habe jede Menge Tops und Flops. Ich darf einen Flop dem Felix überlassen. Der hatte mich noch auf einen großen Flop hingewiesen, weil wir gerade beim Standort Weißwasser waren. Felix, willst du?
Ja, machen wir das Schwere erstmal vorweg und dann haben wir hinten raus wieder Zeit für positive Dinge. Es gibt eine Eishockey-Seite auf Instagram, die sich ja mit dem siebten Mann beschäftigt, mit den Fans und da Choreografien verschiedener Fanlager immer so repostet. Finde ich persönlich eine coole Geschichte. Und da ist mir eins aufgefallen aus Weißwasser von gestern, also quasi vom Dienstagspieltag. Aus welchen Gründen auch immer, mussten die Heilbronner Falken zum Auswärtsspiel in Weißwasser mit dem Bus der Bietigheim Steelers fahren. Thomas hat uns off-records vorher schon erklärt, das ist ein und dasselbe Busunternehmen. Der eine Bus hat halt das Steelers-Logo drauf, der andere Bus hat das Falken-Logo drauf. Wahrscheinlich war irgendein technischer Defekt am Heilbronner Bus. Ist ja auch prinzipiell erstmal egal. Dann gibt es tatsächlich Menschen, die an fremdes Eigentum rangehen und fremdes Eigentum mit Sachen bekleben, wo dann Folgendes draufsteht. Denise, ich darf das schon zitieren, oder?
Das war ja im Internet.
Durch das Land im Feindgewand habt ihr noch alle Tassen im Schrank. Wurde erstmal auf Transparenten auf den Bus geklebt. Der Spruch an sich, okay, wir sind im Eishockey, wir sind im Sport, da muss man sowas auch mal ein bisschen abkönnen. Aber an fremdes Eigentum, Leute, vielleicht mal vorher kurz einen Kopf einschalten, würde nicht unbedingt schaden. Und dann, das war dann das Nächste, wo ich schlucken musste, nur Söldner steigen ein in den Bus von Bietigheim. Schämt euch, ein ahnungsloses Management, das unsere Farben nicht kennt. Eins muss man den Fans lassen, reimen können sie. Das ist aber auch das einzig Positive daran. Man ist solche Spruchbänder, gerade in Zeiten von Corona, Vorhallen oder sonst irgendwo, ist man das ja mittlerweile auch gewohnt. Sage ich auch gar nichts dagegen, aber irgendwann hört es halt auch ein bisschen auf und beiße niemals die Hand, die dich füttert.
Oh.
Ich weiß, kostet, jetzt sind wir glaube ich schon bei 26
Euro.
Ja, ist total okay für mich. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde als Fan als letztes gegen meinen eigenen Club schießen und das Management beleidigen, aber vielleicht hat das auch einfach nur was mit Anstand zu tun.
Vielleicht sind es auch, wie du gesagt hast, ganz pragmatische Gründe, warum das mit dem Bus so hat stattfinden müssen. Du hast ja richtig gesagt, es ist eine gesunde Rivalität ein Stück weit, aber das geht schon über die Grenzen des Gesunden dann letzten Endes hinaus. Vor allen Dingen nur nicht mal die Tatsache, dass ich ein Spruchband hochhalte, sondern vor allen Dingen, dass ich dann in Kommentaren mich dann quasi mit Hass und Hetze noch überschlage. Also manchmal musste ich fragen, ob die Leute überhaupt nichts gelernt haben. Also ich meine, klar ist nicht die feine Sache, mit dem Bus des Rivalen durch die Gegend zu ziehen, aber es gibt ganz ehrlich bedeutend Schlimmeres in diesen Zeiten.
Ja, wie du schon gesagt hast, ne, man kennt die Hintergründe nicht. Und wenn der Bus zum Beispiel von Heilbronn kaputt war oder sonst irgendwas, kann man eigentlich nur froh sein, wenn schnell Ersatz da ist. Zumal man ja auch rechtzeitig losfahren muss. Man muss rechtzeitig da sein, ansonsten gibt es Strafen. Wenn man zu spät ankommt oder kann man gar nicht anreisen, gibt es eine Spielwertung, da wäre die Katastrophe wirklich da gewesen. So war es nun mal ein Bus. Ich meine, es ist ein Bus eines DEL-Ligisten.
Ja, ist ja auch was Schönes.
Ja, und es hat anscheinend auch Glück gebracht.
So.
Heilbronn ist das erste Mal in ihrem Leben DEL-klassig gereist.
Oh. So kann man das auch sehen.
Insofern 8 Tore schießen an einem Dienstagabend in Weißwasser nach einer langen Busfahrt, das muss man auch erstmal machen. Insofern nicht schön, was da passiert ist. Ich würde jetzt aber auch kein Fass draus machen. Ich hoffe, die Fans sehen es ein, dass das nicht schön war.
Vielleicht bringt es einen Sponsor. DEL verleiht Flügel. Oder so. Statt Busbeine. Man weiß das ja nicht. Ich habe trotzdem auch noch einen anderen Flop. Und zwar, ich glaube, ich habe schon mal was über das Powerplay der Kassel Huskies gesagt. Ich habe jetzt mal wieder mal im Statistikbuch gekramt. Von den letzten 19 Spielen waren 15 ohne eigenen Powerplay-Treffer. Wenn man mal 2 Spiele ausnimmt, wo sie da mal wirklich gut waren, hat sich im Vergleich zur vergangenen Saison nicht viel geändert. Also das ist mir extrem aufgefallen. Das geht deutlich besser, auch wenn sie jetzt natürlich wieder Aufwind haben. Und du merkst, gut, jetzt klammern wir mal das Spiel jetzt in Freiburg aus. Aber ansonsten läuft es ja wirklich wieder gut. Und hier sieht man, Stichwort Trainer, dass es wirklich Sinn macht, an einem Trainer festzuhalten, die Ruhe zu bewahren und zu sagen, Leute, jetzt besinnen wir uns mal auf unsere eigenen Stärken. Jetzt gucken wir mal, was wir können. Gut, da bleibt dann natürlich auch noch ein bisschen was auf der Strecke, was jetzt noch optimierungsbedürftig wäre. Für mich wäre das Powerplay deswegen ein Flop der Woche von mir.
Ich will kurz einhaken.
Ja.
Ja, Powerplay, gebe ich dir recht. Aber wenn man mal kurz sich die Tabelle anschaut, die normale Tabelle, sind sie auf dem 7. Ich bin ein Fan davon, die Tabelle direkt zu bereinigen und nehme mir einfach den Punktequotienten, weil die DEL2 bietet es an, dass man danach filtern kann, also nutze ich es, also sind sie 8. Und wenn wir mal anschauen, wo sie vor ein paar Wochen noch waren, ob sie jetzt die Tore im Powerplay schießen oder shorthanded oder bei 5 gegen 5, das ist, glaube ich, den Kasslern auf dem Eis total wurscht, den Fans total wurscht. Hauptsache am Ende hast du die 3 Punkte im Sack und kannst dir vielleicht in der Kabine noch eins aufschnalzen und dann ist gut. Da ist doch egal, ob jetzt Powerplay oder nicht.
Du hast recht, solange du weiterhin erfolgreich bist. Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt Star-Trainer wäre oder generell Eishockey-Trainer, mich würde es wahnsinnig machen.
Aber hatten wir nicht tatsächlich letztes Jahr oder vor 2 Jahren auch eine Frankfurter Mannschaft, die ziemlich weit unten waren und dann ziemlich nach oben marschiert sind, weil sie sich in den Rausch gespielt haben?
Das kann alles noch kommen. Nostradamus Plewinski aus Bayern hat gesprochen.
Und unterschätze die Weihnachtszeit nicht, auch jetzt ohne Fans. Ja. Also gerade Dezember, das tut mir als Fan einfach weh, weil ich glaube, im Dezember gab es die letzten, also die Jahre vor Corona, ich glaube, es gab kein Wochenende, wo ich nicht jedes Wochenende in der Eishalle war. Dezember ist einfach, Dezember und Januar sind Eishockey-Monate, Punkt. Aber auch ohne Fans in den meisten Stadien, Arenen, glaube ich, dass der Dezember jetzt halt extrem richtungsweisend wird, weil halt viele Spiele. Hattest du gerade einen Harry Potter-Stab in der Hand?
Ja. Ich wollte da einhaken, das wäre nämlich mein Top überhaupt, weil du gesagt hast, ohne Fans und gerade viel Hockey und du darfst nicht rein oder in viele Stadien nicht rein. Ich finde es trotzdem großartig, dass die, wo du nicht rein darfst, aus welchen Gründen auch immer, entweder weil es der Staat oder das Land vorgibt oder weil du sagst, geht halt nicht, weil nicht wirtschaftlich, was Standorte tun, um trotzdem für die Fans was anzubieten. Freischalten von Sprayed-Accounts, wie zum Beispiel in Tölz oder in Landshut, eine Stadion-Atmo zu schaffen, als wäre es ein Spiel mit Fans, wie zum Beispiel vergangenen Freitag war das in Weißwasser so, wo sie dann auch ein Instagram-Live gemacht haben, wo du dann hast mitgucken können, als wäre es ganz normal, wie immer, es gab die Einlaufmusik, es gab Licht aus und Lichtshow und Schieß mich tot, wo dann so, ja, letzten Endes den Spielern auch suggeriert wird, ja, ist alles wie immer. Oder auch zum Beispiel, als der Sprayed-Account aufgefallen war in Selb, dass man gesagt hat, ja, dann übertragen wir das Spiel halt mittels Handykamera von der Bande aus. Das war, glaube ich, gegen Bayreuth der Fall. Also da wird schon wirklich viel gemacht, wo du dann sagst, ja, es ist nun mal so, wie es ist, lamentieren hilft nichts, aber machen das Beste draus. Darum geht es ja ein Stück weit auch.
Absolut. So, aber man merkt es trotzdem in den Stadien, wo natürlich keine Fans sind. Es ist nicht schön.
Natürlich ist es nicht schön. Und ganz ehrlich, wenn ich überlegen kann, welches Spiel schaue ich denn, dann überlegst du auswendig direkt, ah ja, den Standort gucke ich nie, weil da sind keine Zuschauer erlaubt. Da gucke ich lieber da sind wenigstens ein paar da.
Weißt da du? Machst du es anders. Da buchst du dir einfach die Konferenz bei Sprayed TV.
Ja, ja.
Und dann hast du vier Partien gleichzeitig.
Also gerade jetzt am Sonntag ist es, glaube ich, optimal. 16 Uhr ist das erste Spiel. Man kann 16 Uhr gucken, man kann 17 Uhr gucken, man kann 18.30 Uhr gucken.
Ich bin tatsächlich generell kein Freund von Konferenzen. Egal ob im Fußball oder im Football oder im Eishockey oder sonst wo. Mich macht das, also es ist eine super Sache für den, der sagt, ich will mehrere Sachen gucken. Und ich glaube, technisch auch mega anspruchsvoll. Aber ich mag wirklich mich auf ein Spiel immer konzentrieren und sagen so, und das gucke ich mir jetzt an und daraus ziehe ich mir dann was raus. Aber das ist Typsache irgendwo.
Aber gerade die Konferenz, wenn sie richtig gut gemacht ist, bei Kollegen, die DEL übertragen, also da muss man auch mal, das ist ja, die haben das ja komplett revolutioniert. Ja. Im Fußball, du kennst das immer, da hast du deinen Kommentator im Stadion, der das kommentiert oder du zugeschalten wirst und die kommentieren aus dem Studio raus und fassen alles zusammen und also das ist echt geil gemacht,
ja.
Wenn Sprayed das dann irgendwann auch noch so umsetzen kann. Ich weiß, das ist eine technische und logistische super Herausforderung. Also das ist mir definitiv bewusst und ich weiß, dass das auch garantiert nicht zur nächsten Saison kommt, aber langfristig, wenn das irgendwann kommt, dann weißt du ganz genau, was ich freitags und sonntags mache, weil das ist halt einfach, das ist halt einfach mega.
Aber jetzt habe ich fast deinen Top geklaut, bevor wir dann noch zu Denise kommen. Hast du einen Top?
Wer, ich jetzt?
Da ich eben Felix unterbrochen habe, wollte ich Ihnen jetzt das Wort wieder zurückgeben.
Ach so, ja, ich habe einen Top. Mein Top ist tatsächlich, dass wir seit Freitag wieder mit 14 Mannschaften im Spielbetrieb sind und alle Spiele so stattfinden wie geplant. Ganz pragmatisch.
Ist auch nett.
Das ist ein sehr schöner Top.
Aber die Denise hat bestimmt auch wieder einen Top.
Ja, schon. Also ich habe zwei. Ich finde es stark, dass Wille Järvelainen sich langfristig an Bayreuth bindet und dass es der Verein auch jetzt schon kommuniziert. Als Topscorer, nicht nur aus Bayreuth, sondern glaube ich auch aktuell der Liga-Topscorer. Ein ganz extrem starkes Zeichen für den Standort. Wirklich gut. Und mein zweiter Top hat nicht unbedingt was mit der DL2 zu tun.
Oh.
Nur bedingt. Ich finde die Aktion schön, wenn Clubs oder Sportvereine generell Impfkampagnen und Aktionen unterstützen, so auch gerade Teamsport Sachsen, wo Dresdner Eislöwen, Eispiraten Grimmitschau aus der Oberliga Leipzig und auch die Füchse mit zugehören. Und die Dresdner Clubs an sich in der Initiative haben sich jetzt nochmal zusammengeschlossen und starten eine Impfwoche, die hat heute angefangen. Am Freitag sind die Dresdner Eislöwen dran. Die Termine waren sehr schnell weg und ich finde es schön, dass die Vereine das unterstützen, Leute mit abstellen, für die Räumlichkeiten sorgen, dass das ein bisschen vorangeht und gerade in Sachsen, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Und sollten wir irgendwen damit überzeugen können, geht impfen. Ich fand auch diesen einen coolen Post cool. Ich weiß gar nicht, von wem der kam. Kam der direkt aus Iserlohn? Iserlohn Boosters? Anstatt mit der Kelle in der Hand, mit so einer Spritze in der Hand. Der Hahn. Das war großartig. Die Iserlohn Boosters. Ja, aber nochmal zurück auf Javelin. Absolut auch zurecht. Ich habe ja nochmal immer einen Ersatztop, falls den keiner gehabt hätte. Also erstmal die Reihe mit Pitter und vor allen Dingen mit dem Granatenpassgeber Homan zusammen. Homan und Javelin zusammen 56 Punkte. Das ist schon mal mega. Was ich auch bei der Vertragsverlängerung, du hast es angesprochen, Denise, zum einen sehr, sehr früh für DL2-Verhältnisse bekannt gegeben und vor allen Dingen sehr, sehr lang. Also bis 2025, das ist ja im deutschen Eishockey, ist das ja schon fast eine Ewigkeit, gerade in der zweiten Liga. Also das ist aller Ehren wert. Und ich meine, wer noch nicht abgestimmt hat bei Eishockey News, Spieler des Monats November, das kann kein anderer sein, wie der fliegende Finne da. Also ein 6-Spiele-Point-Streak hast du da gehabt, der ist die Lebensversicherung da schlechthin. Und wirklich, egal wann man Bayreuth guckt, du musst einfach dich immer nur auf Javelin konzentrieren. Das macht mega Spaß, dem zuzuschauen.
Absolut. Also der hat am Anfang der Saison ein bisschen gebraucht, um in seinen Spielfluss zu kommen.
Da war es zu warm für den Finn. Da war es zu warm.
Ja, vielleicht. Und jetzt, also auch wie wendig er ist, klar, er ist auch nicht groß. Ne? Es ist meine Größe. Aber stark, was er auf dem Eis derzeit abliefert. Und wir haben übrigens eine Frage, ob sie jetzt so ernst gemeint ist, weiß ich noch nicht. Okay. Seid ihr drei denn geimpft und geboostert?
Ja, also, erste Frage ja, zweite Frage am Freitag.
Ich auch. Richtig. Am Freitag.
Und ich gehe am 16. Und ich weiß nicht, da kann man da ein bisschen näher drauf eingehen auf das Thema Impfen, Denise, oder sollen wir es einfach lassen, um da niemanden auf den Schlips zu treten?
Du kannst sagen, was du gerne sagen möchtest. Ich bin nur der Meinung, jeder hat seine Meinung, jeder sollte seine Meinung auch haben. Ich bin der Meinung, dass ich impfen gehe, deswegen gehe ich impfen und genau. Das ist mein Standpunkt.
Ja, nein, genau das ist das, worauf ich hinaus wollte. Jeder darf machen und tun und lassen, was er möchte. Und das Thema ist einfach momentan so groß und spaltet so die Gesellschaft. Und unterm Strich Eishockey, es war eigentlich immer eine Familie. Und wir haben in Corona-Zeiten alle gezeigt, dass Eishockey auch weiterhin eine Familie ist, sei es Spielverlegerungen, weil der Gegner geschwächt ist oder was auch immer, Heimrecht tauschen in anderen Ligen, damit man die Zuschauer noch mitnehmen kann, etc. pp. Dann lasst uns doch nicht von Spritze ja oder nein uns die Gesichter zerkratzen, sondern einfach wieder das alles zusammen feiern, was wir alle lieben, und das ist Eishockey. Und ob du jetzt impfen gehst oder nicht, das ist mir unterm Strich, ist es mir egal, weil unterm Strich können wir uns auch trotzdem weiterhin über Eishockey unterhalten. Deswegen finde ich jetzt auch die Frage aus dem Chat, ob wir geimpft sind oder nicht, prinzipiell eigentlich eher erstmal ein bisschen hinfällig, weil es ja nichts zur Sache tut, weil ich, ob ich sie jetzt im Arm hatte oder nicht, ich bin immer noch derselbe Mensch wie vorher.
Ja, und dennoch, ich meine, wir wollen jetzt nicht politisch werden oder wollen über Eishockey sprechen, aber der eine Punkt, der muss schon gesagt sein. Also ich meine, Verantwortung hast du trotzdem. Deswegen hat es nichts damit zu tun, dass du Leute diskriminierst, die es nicht tun. Aber wenn man nur in Intensivstationen schaut und wenn wir damit einen Beitrag leisten können, dass eben das Gesundheitssystem weiter funktioniert, dann ist die Frage eigentlich fast schon hinfällig für mich. Und damit Abend.
Und jetzt nochmal zu dem Chat. Dein Aufruf für Javelin kam zu spät.
Oh, verdammt.
Zum einen kann man nicht mehr abstimmen.
Ah,
und zum anderen hat Yannick Schwendener gewonnen.
Das gibt's ja nicht. Aber der hätte es auch verdient. Also, wenn ich es jetzt richtig auswendig weiß, ich kann ja manchmal Statistiken mir sehr gut merken, müsste das der Goalie sein, der die meisten Minuten auf dem Eis hat. Ihr zwei könnt das jetzt gerade mal nachgucken, aber ich glaube, das ist so.
Ich checke.
Check mal. Also, der müsste deutlich vorne liegen. Viel. Und hat eine Fangquote von knapp an die 90%. Und das kombiniert mit halt sehr, sehr viel Eiszeit, ist schon mal eine mega Leistung.
Er ist auch ein extremer Rückhalt für die Eislöwen.
So, also schau mal, die haben einen Umbruch eingeleitet im Sommer. Viele, viele junge Spieler dazugekommen. Und dann brauchst du halt einfach einen Goalie, der dir Stabilität verleiht. Das tut er absolut. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Ehrung denn des Spielers des Monats in dem Fall unverdient ist. Also für mich wäre es Javelin gewesen, aber ist ja Demokratie. Aber sei es drum, er hat einen Mega-Anteil an dem Aufschwung der Dresdner. die jetzt auch wirklich zu Recht auf dem Weg nach oben sind.
Also ja, nur mal kurz. Ist auch der Goalie mit der meisten Eiszeit und eine aktuelle Fangquote von 89,9%.
Siehst du das?
Ja, vor allen Dingen, wenn man sich anschaut, Jonas Langmann hat 940 Minuten gespielt, was in 16 Spielen schon extrem viel ist. Yannick Schwendner spielt 1111 Minuten und 35 Sekunden. Und dann so eine Fangquote ist immer noch grandios. Ich meine, 19 Spiele. Richtig, mit 19 Spielen. Das ist schon sehr, sehr fantastisch. Und ich finde auch tatsächlich, wenn ein Goalie Spieler des Monats wird, hat er es über alles verdient, weil du hast einfach immer diesen Fokus auf dem Topscorer, gerade Järvelein. Thomas, du hast das angesprochen, 6- oder 7-Punkte-Streak. Da fokussiert sich jeder drauf und dann läufst du als Goalie nahezu immer unterm Radar. Klar, du siehst, okay, wir haben gewonnen, super geil, Knackstedt Hattrick oder was auch immer. Ja, aber dass da hinten halt jemand drin stand, der das Tor sauber gehalten hat, das wird dann ganz oft vergessen und deswegen schon verdient und auch ein gutes Zeichen, dass es mal ein Goalie wird.
Ja, Stichwort Fantasy-Hockey, da spätestens müsstest du ja wissen, dass der gute Goalies Siege bringen.
Und genau daran habe ich nämlich gerade gedacht, ich wollte es nur nicht aussprechen, aber ich mit meinen zwei Granaten im Tor, genau, deswegen sind gute Torhüter einfach wichtig.
Aber wo wichtig, weißt du, was auch wichtig ist? Ich habe mir das eigentlich schon für letzte Woche vorgenommen, da habe ich es aber dann doch aufgeschoben. Ich bin ja ein Freund von den besten Torhymnen der Teams. Ich schaue mir zum Beispiel jede Saison zum Beginn der NHL an, wer mit welchem Goalhorn spielt. Das heißt, wie hört sich das Horn an, welche Musik kommt da? Wirklich, ich mache da noch mein eigenes Ranking. Jetzt pass aber auf, jetzt habe ich das auch mal für mich, für die DL2 gemacht. Bei dem einen oder anderen Standort war ich mir nicht ganz sicher, weil je nachdem, wie Sprayed manchmal den Sound hat, hörst du es nicht ganz, weil es dann teilweise auch nicht ganz so wiedergegeben wird. Aber ich habe jetzt mal basierend auf dem, was ich auf jeden Fall weiß von letzter Saison, wer welche Hymne hatte, habe ich mir eine Top 3 erstellt. Ihr könnt frei fühlen zu sagen, finde ich gut, finde ich schlecht. Auf Platz 3, You Can't Beat a Classic. Von Scooter. Finde ich super.
Wer ist das?
Ist von Scooter, ist beim EHC Freiburg, bei den Wölfen.
Nee, sagt das Team mit dazu, weil ich habe da tatsächlich noch nie bewusst drauf geachtet.
Ja, mache ich immer. Auf Platz 2 fand ich einfach nur die Kombination geil. Es hört sich an wie so Hüttengaudi oder Mallorca Best of. Rote Teufel Bad Nauheim. Achtung, das Lied heißt Jetzt ist der Teufel los. Die Kombi finde ich einfach super. Also das Musikstück, naja, jetzt pass auf 1 von den Löwen Frankfurt. Gala. Ach,
sag's nicht.
Ja.
Freed from Desire.
Richtig, richtig. Ja. Falls irgendwer noch Will Griggs on Fire im Kopf hat, ist dieselbe Melodie. Mega. Sonst, du nimmst ja gerne mal hier Song 2, hat ja fast auch schon jeder oder sonst wie, oder Pennywise, haben auch ganz viele. Aber ist mir nicht so viel aufgefallen, dass andere Standorte das auch haben. Fand ich super, deswegen hatte ich mir mal aufgeschrieben, musste ich unbedingt mal loswerden. Falls irgendwer auch draußen auch noch einen Top hat, wo er sagt, das ist meine Lieblings-Goal-Hymne, schieß einfach mal rein. Ich höre das immer gerne.
Tatsächlich, Free from Desire ist sogar mein Klingelton.
Da!
Deswegen wusste ich das direkt aus Frankfurt.
Ja. Aber ich singe jetzt nicht, keine Sorge.
Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas?
Ja, ich bin außer
vielleicht noch mal ein Aufruf für unsere Weihnachtswünsche-Themen
der
Fans.
Habe ich letztes Mal schon mal kurz angerissen.
Ich weiß, ich habe
gehört. Du hast ja aktiv zugehört, genau. Noch kamen, glaube ich, keine Wünsche. Das heißt aber nichts, also es ist ja erst Türchen Nummer 8 heute.
Ja, und vielleicht gibt es auch einen Special Guest an dem Abend. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Apropos, schauen wir mal. Am Wochenende freue ich mich schon wie Bolle auf die Derby-Revanche Bad Nauheim gegen Frankfurt. Da kann was gehen. Spitzenspiel.
Absolut spannend.
Absolut.
An alle Zuhörer, die sich auch das ein oder andere Mal bei den Spray-TV-Übertragungen darüber geärgert haben, dass gerade die Gastfans wenig sehen konnten, weil in Tölz das Fangnetz vor der Kamera
ging.
Aufgrund der Geisterspielbeschränkungen hat Tölz heute gepostet, dass das Fangnetz hochgezogen wurde und somit haben wir jetzt wieder klare Sicht, wenn man in Tölz über Spray TV das Spiel schaut. Wollte ich nur noch mal kurz anmerken, in der Zeit, wo ich euch sage, auf welches Spiel ich mich freue am Wochenende.
Apropos klare Sicht, also dieses Internet vergisst ja nichts. Also da habe ich jetzt zum Beispiel auch gesehen, dass bei dem Spiel gestern Bad Nauheim gegen Selb in dem offenen Kölner Nightstar Stadium jemand mit kurzen Hosen im Gästeblock stand. Ist ja der Wahnsinn. Der muss ja gefroren haben wie Bolle. Also schon mein persönlicher Held des Tages gewesen, eigentlich. Das muss Liebe sein.
Ich mache bei alles unter 10 Grad mein Kachelofen.
Vielleicht.
Ja gut, für den ist Hochsommer.
Ja. Es gibt im Übrigen einen Themenvorschlag, und zwar die Fan-Tradition und Fansongs der Standorte.
Da. Siehst du? Einfach wegen den Torhymnen. So.
Fan-Tradition. Dann wisst ihr schon mal eure Aufgabe am 22. Dezember.
Finde ich sehr gut. Mal sammeln, vielleicht kommt ja noch was rein. Oder vielleicht wird sie sogar noch unterstützt oder supportet. Vielleicht habt ihr ja auch Fan-Traditionen oder Fan-Hymnen, die wir noch nicht kennen, die ihr uns teilen mögt. Also immer her damit. Ansonsten, wir recherchieren auch noch jede Menge. Ist ja eh fast alles zu, in dem Sinne. Haben wir noch was? Da machen wir einen Deckel drauf, also, oder?
Von meiner Seite aus eigentlich nicht.
Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, kommt gut durch die neue Woche und wir hören uns an gleicher Stelle nächste Woche wieder.
Bis dahin.
Also, ciao, bis nächste Woche.
Ciao. Danke, bis bald, ciao.